Auch wenn das so erscheinen mag, ich habe mich mit Herbert nicht abgesprochen, was die Bibelstelle angeht, die er eben vorgelesen hat. Zu Anfang der Predigt heute eine kleine Warnung. Also ich werde einige Bibelstellen lesen. Ich werde auch ein bisschen Zeit lassen, wenn jemand nachschlagen möchte, kann er das dann gerne tun und dann in seiner eigenen Bibel mitlesen. Die zweite Sache, die an mich gerichtet ist, das steht hier vorne schon aufgeklebt, bitte laut, deutlich und langsam reden. Also ich werde mich bemühen, wenn ich zu langsam werde oder zu laut, dann sagt bitte Bescheid. Ja, die Predigt heute beginnt, wie die meisten Predigten, mit einer kleinen Wiederholung des Stoffes, den wir vor 5 oder vor 6 Wochen besprochen haben. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch erinnern. Es ging darum, was den Christen hervorbringt und was den Christen eigentlich ausmacht. Und es wurde gesagt, der Christ ist nicht die Folge eines Studiums der Weisheiten dieser Welt. Die Weisheit dieser Welt ist kein Mittel, Gott oder seine Wege kennenzulernen. Man kann Gott also nicht erforschen. Auch wir können Gott nicht erforschen. Wenn, dann offenbart sich Gott selber den Menschen, er höchstpersönlich. Und was tut er? Er zeugt in uns den Glauben an Jesus Christus. Und dann ist da der Christ. Er glaubt tatsächlich, dass vor 2000 Jahren ein Mann in Israel starb und wieder auferweckt wurde und dass ihm seine Sünden vor Gott vergeben sind. Das ist gelinde gesagt nicht normal. Gott bewirkt dieses Wunder. Und das ist ja eigentlich auch das, was der Mensch sich im Allgemeinen wünscht. Ein Wunder. Vielleicht noch eine Offenbarung. Am liebsten sieht er gerne Zeichen. Er möchte gerne auch geheime Schriften offenbart haben, um mehr zu wissen über Gott. Und wenn ihm all das nicht passiert, dann wenigstens ein Prediger, einen, der ihn anleitet im täglichen Leben. Durch ein Wunder möchte sich doch Gott dem Menschen bitte offenbaren. So spricht der Mensch. Und Gott hört es und er schickt einen Heiligen. Und es geschehen Zeichen, es geschehen Wunder. Geheime Schriften werden offenbar. Wir müssen eigentlich sagen, ja. Wir müssen es nur richtig sehen. War es nicht ein Wunder, dass Paulus predigte und Menschen zum Glauben kamen? War es nicht ein Wunder, als Paulus selbst zum Glauben kam? Paulus sagt über seine eigene Predigt, einzig mit dem Wort vom Kreuz oder Christus und ihn an den Pfahl gebracht wäre er gekommen, mit keiner großen Rede oder keiner Weisheit. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 5 im Original. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhte. Als das funktionierte, da bin ich mir sicher, da hat der Paulus gestaunt. Auch mir persönlich kommt diese Art zu predigen merkwürdig vor. Oder diese Methode, wenn man es denn überhaupt als eine Methode bezeichnen kann. Ich persönlich habe noch nie so gepredigt. Ich wurde in der Vergangenheit auch nicht angeleitet, so zu predigen. Da lautete der Vers anders. Er lautete sinngemäß so, damit euer Glaube in einer mitreißenden, mitfühlenden, emotionalen Predigt, in einer verblüffenden Erklärung oder Offenbarung der Dinge Gottes beruhe. Von Gottes Kraft war da keine Rede. Aber so hat Gott durch Paulus nicht gepredigt. Paulus predigte das Entscheidende, die Frage, den Weg Gottes, die einzige Freisprechung von Sünden, Jesus Christus. Der natürliche Mensch aber steht vor dieser Botschaft, vor diesem Weg Gottes uns zu retten, vor Christus, und er sieht ihn nicht als Befreiung, nicht als Weg und nicht als Gottes Offenbarung. Für die natürlichen Menschen ist diese Botschaft ein Schlag ins Gesicht. Ein Schlag ins Gesicht eines Menschen, der Gott immer mit Werken dienen wollte. Ein Schlag ins Gesicht eines Menschen, der sich seiner Leistung wegen Gott näher wähnte als seine Brüder. Ein Schlag ins Gesicht der Hochmütigen und der Vernunft Menschen, die glaubten, sich Gott durch Weisheit, Verstand und Wissenschaft irgendwie nähern zu können. All diese Werke, all ihre Erkenntnis möglicherweise unwichtig oder nicht hilfreich, vielleicht sogar hinderlich. Für den, der sich Gott mit irdischen Mitteln wirklich nähern wollte, alles auf Null. Das ist der Anfang, Gott zu erkennen. Für den, der sich in der Wissenschaft versuchte, sich Gott zu nähern, mit der Weisheit der Welt es erkennen wollte, für den ist Christus keine gute Nachricht. Keine Erfüllung der vielen interessanten Denksportaufgaben der Vergangenheit. Was mag man denken? Was dachte Paulus, nachdem ihm Christus erschienen war? Ich könnte mir vorstellen, dass er zunächst erstmal gar nichts dachte, dass es wohl besser wäre, nun erstmal Gott zuzuhören. Paulus hätte ganz sicher viele Fragen gehabt. Er war ein Pharisäer, gelehrt von Gamaliel, untadelig im Gesetz, wie er sich selbst beschreibt. Und als Pharisäer damals, und die Pharisäer damals im Allgemeinen, ja, sie hatten viele Erklärungen. Sie hatten aber auch viele Fragen. Auch der Paulus hatte viele Fragen. Stellte er irgendeine davon? Er stellte nur eine einzige Frage. Eigentlich ein gestammeltes, hilfloses: Wer bist du, Herr? Die ganze Gelehrsamkeit, die Paulus mitbrachte aus seiner Vergangenheit, war hier in der Begegnung mit Gott und mit Christus, dem Weg Gottes, nicht hilfreich. Aber dieses Wunder geschah und ein Zeichen war zu sehen. Ein Geheimnis Gottes wurde dem Menschen, und in diesem Fall war es Paulus, offenbar, und er kam zum Glauben an Christus. Er erkannte Christus als den Schlüssel Gottes, alle Dinge zu bewirken. Dies geschah in der Vergangenheit und dieses geschieht auch heute. Gottes Berufung zeugt nach dem Vernehmen der guten Botschaft von Christus in uns den Glauben an seinen Sohn. Da hat Paulus aber gestaunt, als ihm das damals passierte. Für ihn, an ihm passierte es ja auch, war es eine Kehrtwendung, ein Donnerschlag. Der, der alles in der Vergangenheit glaubte, für Gott getan zu haben, war Gott dadurch nicht näher gekommen. Das war alles umsonst. Und dann passierte Folgendes. Wie er, so kamen auch andere unter der Predigt des Paulus zum Glauben. Weitere Menschen. Allerdings, wenn wir Paulus hören, wie er spricht darüber, stellen wir fest, seine Sache war das nicht. Es war nicht seine Methode, so zu predigen und dann einfach auf das Wirken Gottes zu hoffen. Paulus war verzagt, wenn er predigte. Er sagte, ich kam in Zittern. Warum? Weil er ohne große Rede kam. Aber er predigte den Christus und die Menschen kamen zum Glauben. Und es waren nicht viele und es gab auch viele Gegner drumherum. Paulus sah aber in den wenigen, die zum Glauben kamen, das Wirken Gottes und auch den geringen Beitrag, den er selber als Mensch dazu beitrug. Paulus sah es, er selber durch den Geist zum Glauben gekommen und die Gläubigen mit ihm, wenige, durch den Geist zum Glauben gekommen. Aber stellte sich natürlich jetzt die Frage, wie sollte es weitergehen mit den Gläubigen? Wie sollten sie Gott näher kennenlernen, seinen Willen, seine Maßstäbe? Oder auf uns und auf heute übertragen, was nützt uns allein der Glaube an Christus und das Erkennen dieser Rettungsvorkehrung Gottes, wenn uns weiter nichts zuteil wird? Was nützt uns Kraft und Energie, wenn wir den Weg nicht kennen? Wenig bis gar nichts. Und außerdem werden wir wahrscheinlich auch ein wenig verwundert. Wir könnten uns denken, dass Gott mit den Menschen eigentlich einen Plan hat, ihn formen möchte, ihn doch vielleicht irgendwo einsetzen möchte. Wie also weiter? Wir könnten nochmal uns auf uns selber besinnen, in uns gehen und uns nochmal Fragen stellen. Gottes Weg vielleicht doch wieder eine neue Lehre, die wir erst erfassen müssen? Gottes Weg vielleicht doch eine Wissenschaft, jetzt doch hinein in die Weisheit? Gottes Weg vielleicht nochmal in die Schriften sehen? Vielleicht müssen die Schriftgelehrten oder auch wir eingebildeten Schriftgelehrten umdenken. Vielleicht haben wir nicht alles bedacht oder etwas sehr Wichtiges übersehen. Oder war man vielleicht nicht fleißig genug gewesen? Fehlt dir vielleicht ein entscheidender Hinweis, den wir übersehen haben? Man hatte sich doch gemüht, sich gegeißelt, sich den Kopf zerbrochen, gefastet, abgeschrieben, noch und noch. Da waren beispielsweise Männer, die all ihrem irdischen Gut Lebewohl sagten und in der Gemeinschaft von Qumran lebten. Halbtags arbeiteten sie in dieser Gemeinschaft für das irdische Nötigste und den Rest des Tages und die Nacht schrieben sie das Wort ab. Waren mehr als 10 an einem Ort versammelt, musste einer beständig den anderen das Wort vorlesen. Das Essen wurde in einem Raum eingenommen, dessen Boden geneigt war, sodass das Wasser beständig von einem Ende zum anderen laufen konnte. Wasser während des Essens. Das, um die kultische Reinheit des Ortes zu gewährleisten, wo einmal von ihnen eingenommen wurde. Als dann 69 unserer Zeit die Römer kamen, zwangen sie viele ihren Glauben aufzugeben, waren aber nicht erfolgreich, worauf man sie zu Tode brachte und ihre Leichen in das Tote Meer warf. Sollte das alles umsonst gewesen sein? Waren sie vielleicht Gott durch ihre Werke, durch ihre Anstrengungen nahegekommen? Hatten sie Gott etwa nicht erkannt? Hatte sich Gott ihnen nicht irgendwie genähert? Wir wollen mit dieser Frage nicht über solche Menschen von damals urteilen, da wir ihre Umstände nicht kennen. Christus kennt alles und kann alles mit einbeziehen, was uns nicht möglich ist. Dieses Beispiel soll aber den Kontrast aufzeigen zwischen denen, die sich bemühen, aus eigenen Anstrengungen heraus Gott zu gefallen, und den Berufenen, den Gott beruft und dem Gott seine Pläne verdeutlicht. Wir finden eine Antwort in der Bibel, im 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Wir werden das gleich nochmal lesen. Es geht darum, dass der Mensch mittels der menschlichen Weisheit wohl nach einem Gesamtzusammenhang in der Welt sucht, ihn aber nicht findet. Er sucht besonders nach einem Sinn für seine Person, für seine Existenz und für sein Sehnen. Und Gott weiß davon und er weist ihn den Menschen nicht ab. Ich lese einmal die Verse 6 bis 8 im 1. Korintherbrief. Wir haben sie vorhin schon gehört. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht die der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Also hier steht es: Gott offenbart dem Gläubigen seine Pläne, seine Geheimnisse. Dann sind es keine Geheimnisse mehr, dann sind sie uns offenbar. Eine große Aussage. Was uns ein wenig befremdet, ist hier unter den Vollkommenen. Da sind wir empfindlich. Unter den Vollkommenen gibt es hier wieder eine Elite. Möglicherweise mag Paulus hier gemeint haben, dass es ernst ist im Leben des Berufenen mit dem Wachsen und mit dem Reifen. Er spricht in Hebräer Kapitel 5, Vers 14 davon, dass es Menschen gibt, Brüder, die immer noch keine feste Speise vertragen, die immer noch Milch benötigen. Es könnte hier dieses gemeint sein, dass es Personen gibt, die geübt sind in der Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht durch das Wort Gottes, mit dem sie sich auch beschäftigt haben. Was spricht denn die Weisheit, von der wir eben gerade gelesen haben, unter denen, die es gewöhnt sind, mit dem Wort Gottes umzugehen? Nichts, was zu den Plänen der Menschen, und wir müssen realistischerweise sagen, was zu den Plänen der Dämonen gehört. Nichts, was zu diesem Zeitalter gehört, sondern Gottes Weisheit, seine Pläne, seine Programme, seine Ziele. Insbesondere aber seine Art, Dinge zu betrachten und zu beurteilen, wert zu halten oder eben nicht wert zu halten. Ich lese einmal weiter die Verse 9 bis 12, wie Gott dieses tut. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die tiefen Dinge Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Vers 11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Das ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Ich habe mich damit schwer getan. Viele Jahre habe ich eigentlich gar nicht verstanden, was da steht. Der Mensch sieht, er fühlt, er denkt. Aber in uns tragen wir auch einen Geist, unseren Geist. Einen menschlichen Geist, mithilfe dessen wir uns unserer eigenen Existenz bewusst sind. Und so verbinden wir unser Sehen und unser Fühlen und unser Denken mit unserem Geist und empfinden auf unsere Weise und beurteilen es, was wir sehen, denken und fühlen, auf unsere Weise. Wir sehen es auf eine menschliche Weise und auf unsere ganz persönliche. Wenn wir jetzt dieses mitteilen wollen, wenn wir uns vermitteln wollen, und so sehr wir uns auch mühen, unsere Sicht auf die Dinge jemand anderem zu vermitteln, so wird es, wenn überhaupt, nicht gelingen. Deswegen auch die vielen schmerzlichen Missverständnisse zwischen Menschen, die eigentlich einer Meinung sein möchten, die sich eigentlich gut verstehen, trotz allen Bemühens. Könnten wir aber Folgendes machen: unseren Geist in jemanden anderen legen, so würde er uns sofort ganz verstehen und begreifen, warum wir die Dinge so sehen, so urteilen und so urteilen. Aber wir können das nicht. Gott kann das tun und er tut das mit dem Gläubigen. Und genau das hat das eben Gelesene mit dem zu tun. Es nimmt Bezug auf eine der ersten Aussagen in der Bibel: lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Gott macht den Menschen, wenn der Mensch ihn lässt. Der Mensch ist, wenn der Mensch ihn lässt, im Bilde Gottes erschaffen. Er hat die potenzielle Möglichkeit, im Bilde Gottes zu existieren. Heute von Sünde entstellt, kann er diese nicht überwinden und er kann selber seinen Zustand nicht verbessern. Er wird nicht recht urteilen, nicht recht empfinden. Seine Person in Relation zu anderen und erst recht nicht zu Gott und seinem Sohn Christus richtig einschätzen können. Anders aber lässt der Mensch Gott tun. Gott gibt den Menschen von seinem Geist. In uns erkennen wir durch den Geist Gottes sein Denken, sein Fühlen. Deswegen sind sich Christen überall auch so ähnlich. Sie sind sich noch nie begegnet und trotzdem verstehen sie sich über alle Standesunterschiede und Rassenunterschiede hinweg. Ist das Allgemeingut? Könnte man jetzt sagen, ja, das weiß ja jeder. Ganz sicher nicht. Von Menschen, die nicht geistlich gesinnt sind, wie hier gesagt wird, wird dies belächelt. Es wird als kindisch empfunden, unlogisch, klebrig, nicht sympathisch. Im zweitbesten Fall. Ist selbst dieser zweitbeste Fall nicht gegeben, bekämpfen sie sogar diesen Fremdkörper in ihrer Welt. Ganz anders aber der Christ. Durch Gottes Geist, hatten wir gelesen im Vers 12, durch Gottes Geist erkennt der Mensch, was ihm von Gott gegeben ist. Wir sind hier wieder an dem Punkt angelangt, Christus zu erkennen und ihn als Rettungsweg Gottes zu begreifen. Oder aber Christus nicht zu erkennen und Christus und das Wort vom Kreuz eine Torheit. Dieser Gegensatz ist in Korinther ganz deutlich. In Vers 14 lesen wir: ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Erinnern wir uns noch an die Brille, die uns auf der Nase sitzt, direkt vor unseren Augen und die wir trotzdem nicht erkennen? So ist das mit so manchen Gläubigen, vielleicht auch mit uns. So manch ein Gläubiger sucht Gott immer aufs Neue. Er sucht nach, wir hatten schon darüber gesprochen, nach Zeichen, nach Wundern. Er sucht nach Prophetie und deren Erfüllung aus Sensationslust, aus Eitelkeit oder auch nur, damit er durchschauen glauben kann. Unzählig die Religionen und Bewegungen, die den Menschen den Glauben ersparen wollten und ihm durch Wissen zum Glauben an Gott und zur Versöhnung mit Gott bewegen wollten. Im ersten Jahrhundert war es der Gnostizismus, die Lehre von einem höheren Geheimwissen bis hin über viele andere Religionen in die heutige Zeit, die Bewegung aus dem letzten Jahrhundert der Adventisten, um nur eine zu nennen, die das Datum der Wiederkehr Christi im Voraus berechnet haben wollten und dies sogar mehrmals. So ist es mit manchen Gläubigen. Wo ist Gott? Wo sind Zeichen? Wo sind Wunder? Ist Gott wirklich mit mir? Dabei befindet sich das, was wir hier suchen, eigentlich direkt vor uns auf unserer Nase. In Vers 12 wurde gesagt, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Erkennen wir das Wunder dieser Freisprechung, die an uns erfolgte durch Christus? Wenn das der Fall ist, dann ist Gott offensichtlich mit uns und nicht gegen uns. Das können wir so klar sagen, weil uns in Markus 4, Vers 11 gezeigt wird, welch ein Segen dieses Erkennen mit sich bringt. In Markus 4, Vers 11 lesen wir, wie es Menschen ergeht, die nicht erkennen können, denen Gott es sogar verwehrt. Sehend werden sie sehen und hörend werden sie hören, aber sie werden nichts erkennen. Sie werden nichts verstehen. Warum ist dies so? In Markus lesen wir, ihnen wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen ihre Sünden vergeben werden. Jetzt drehen wir das einmal um. Formulieren wir es im Umkehrschluss. Sie haben erkannt, was ich ihnen gegeben habe. Korinther, haben wir gerade gelesen, sodass sie sich bekehrt haben und ich, Gott, ihnen ihre Sünden vergeben habe. nun noch nach Wundern und Zeichen zu suchen und immer wieder die Frage zu stellen, ist Gott mit mir? Nach Prophetie und deren Erfüllung zu gieren, nach einem höheren, geoffenbarten Geheimwissen zu trachten, dieses ist nach Christus eigentlich nicht mehr nötig, nicht mehr heilsnotwendig. Ich finde, am besten fassen das die abschließenden Worte aus Römer Kapitel 10 zusammen. Ich lese das einmal von Vers 6 an. Römer 10, Vers 6 sagt, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.